Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 28 und 29 der 13. Sure, der Sure Ra'd.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العلي.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die auf die recht geleiteten und den inneren Frieden, zu dem sie finden, aufmerksam machen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sie sind jene, die glauben und deren Herzen durch Gott gedenken, zur Ruhe und Zuversicht fanden. Gebt Acht, nur durch Gott gedenken finden die Herzen zur Ruhe und Zuversicht. Ihnen, die gläubig sind und gute Werke tun, wird ein reines Diesseits und beglückendes Jenseits zuteil.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 25. Mai 2023, gleich dem 5. Rodort 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel US-Niedergang in Westasien – Ursachen und Folgen. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi, Iran strebt tiefere Beziehungen zu Schwellenländern in Asien an. Die Befreiung von Khorramshahr ist ein süßes Ergebnis des Widerstands und der Opferbereitschaft. Russlands Informationsdienstchef riet USA und Großbritannien, Iran in Ruhe zu lassen und sich um eigene Angelegenheiten zu kümmern. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi, Iran strebt tiefere Beziehungen zu Schwellenländern in Asien an. Der iranische Präsident Ibrahim Raisi hat die ausgewogene Zusammenarbeit des Landes mit aufstrebenden Mächten in Asien hervorgehoben und erklärt, die Islamische Republik halte in ihren Beziehungen zu verschiedenen Ländern an der Politik des Regionalismus und der Nachbarschaft fest. Raisi gab diese Erklärung am Mittwoch bei seiner Ankunft am Teheraner Flughafen Mehrabad ab, nachdem er auf Einladung seines indonesischen Amtskollegen Joko Widodo im Rahmen eines offiziellen Besuchs eine zweitägige Reise nach Jakarta unternommen hatte. Er beschrieb die Politik Irans mit den Worten wirtschaftliche Konvergenz und Multilateralismus sowie als umfassende und ausgewogene Zusammenarbeit mit den aufstrebenden Mächten Asiens wie China, Indien und Indonesien. Unsere Politik in Asien ist umfassend und wir beabsichtigen, mit aufstrebenden Volkswirtschaften in Asien zusammenzuarbeiten, sowohl mit China und Russland als auch mit Indien und Indonesien, sagte der iranische Präsident und fügte hinzu, unsere Wirtschaft und die Indonesiens ergänzen sich. Während dieser Reise konnten wir 11 Kooperationsdokumente zwischen den beiden Ländern unterzeichnen. Der iranische Regierungschef sagte, die Reise in das muslimischste Land der Welt, das eine besondere und privilegierte Stellung in der Region und auch in der ASEAN einnehme, habe unterschiedliche Dimensionen und bezog sich dabei auf den 10 Nationen umfassenden Verband südostasiatischer Nationen. Bei einem Treffen mit hochrangigen Amtsträgern Indonesiens wurde, wie Raisi sagte, der Wille beider Länder betont, die kommerziellen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern auszubauen. Dem iranischen Präsidenten zufolge hätten Teheran und Jakarta gemeinsame Ansichten zu regionalen und überregionalen Themen, darunter zu Palästina und der palästinensischen Sache. Die Befreiung von Khorramshahr ist ein süßes Ergebnis des Widerstands und der Opferbereitschaft. Die Befreiung der südwestlichen iranischen Stadt Khorramshahr während des irakischen Angriffskriegs gegen Iran in den 1980er Jahren habe allen die süße Lektion des Widerstands, der Opferbereitschaft und des Märtyrertums gelehrt, sagt der Vertreter des Oberhaupts der Islamischen Revolution, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, in der Provinz Khuzestan. Ali Mousavi Far sagte am Mittwoch, dass sich Iran während der heiligen Verteidigung, ein Begriff, der in Iran für den Krieg verwendet wird, gegen mehr als 89 östliche und westliche Länder verteidigte, aber nicht ein Jota seines Territoriums verlor. Die Befreiung von Khorramshahr ist das Ende der Illusion derjenigen, die auf die Niederlage Irans im vom Irak aufgezwungenen Krieg fixiert waren, fügte er hinzu. Der 24. Mai markiert die Befreiung der strategischen Hafenstadt Khorramshahr im Rahmen einer bahnbrechenden Operation mit dem Codenamen Beitul Muqaddas im Jahr 1982, die der über 500-tägigen irakischen Besetzung ein Ende setzte. Während des wochenlangen Einsatzes starben rund 6.000 iranische Soldaten und fast 24.000 weitere wurden verletzt. Mousavi Far sagte, die große Menge militärischer Ausrüstung des Feindes in Khorramshahr beweise, dass die Stadt für ihn strategisch und wichtig war. Er betonte, dass es trotz der Sanktionen Iran gelungen sei, sich zu einer Supermacht in der Region zu entwickeln und in den Bereichen Wissenschaft und Technologie zu den weltweit führenden Ländern zu gehören, sagte der Amtsträger. Russlands Informationsdienstchef rät USA und Großbritannien, Iran in Ruhe zu lassen und sich um eigene Angelegenheiten zu kümmern. Der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstrates, SVR, sagte, die USA und Großbritannien sollten Iran in Ruhe lassen und sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern. Sergei Naryschkin wurde von RT mit den Worten zitiert, er würde den Angelsachsen raten, sich um ihre eigenen internen Bürgerkriege zu kümmern. Oder noch besser, gehen Sie zu Ihrem alten Kumpel, dem Teufel. Mit diesen Bemerkungen kommentierte er die Politik der USA und Großbritanniens gegenüber Iran auf einem Sicherheitsforum außerhalb Moskaus, an dem ausländische Sicherheitsbeamte teilnahmen. Naryschkin sagte, Washington und London seien bestürzt über den Erfolg Chinas bei der Aussöhnung zwischen Iran und Saudi-Arabien und betrachten die Normalisierung in einem streng negativen Licht. Er erklärte, dass die beiden Verbündeten befürchten, dass Pekings diplomatische Aktivitäten in der Region ihre langfristige Strategie zur Schwächung der Islamischen Republik untergraben könnten. Er fügte hinzu, dass amerikanische und britische Regierungsverantwortliche versuchten, Chinas diplomatische Bemühungen zunichte zu machen und seine Rolle als Vermittler zu diskreditieren. Unter Berufung auf westliche Medien wies er darauf hin, dass die USA und Großbritannien mit ihrer angeblichen Verleumdungskampagne in der neuen geopolitischen Realität wahrscheinlich keinen Erfolg haben werden. EU-Gesandter fordert Israel auf, illegale Siedlungspläne im Westjordanland zu überdenken. Ein Vertreter der Europäischen Union hat die Pläne des israelischen Regimes zum Bau von fast 600 neuen Einheiten für illegale Siedler im besetzten Westjordanland verurteilt und Tel Aviv aufgefordert, die Entscheidung zu überdenken. Sven Kuhn von Burgsdorf, der EU-Botschafter in Palästina, äußerte diese Bemerkungen in einer Erklärung am Mittwoch während eines Besuchs einer Delegation von 20 europäischen Botschaftern und Konsuln in der historischen Stadt Sebastia nördlich von Nablus. Der EU-Diplomat sagte, Sebastia sei ein besetztes Gebiet und fügte hinzu, dass jede Aktion des israelischen Regimes in diesem Gebiet einen Verstoß gegen das Völkerrecht darstelle. Er brachte auch die Solidarität der EU mit den Bewohnern von Sebastia zum Ausdruck und betonte, dass es das Recht der Palästinenser sei, dort zu bleiben und zu leben. Israel hat einem Vorschlag zugestimmt, 29 Millionen israelische Schekel, 8 Millionen US-Dollar, in die Entwicklung des Sebastia-Standorts zu investieren, um mehr Siedlern die Einreise in das Gebiet zu ermöglichen und den Palästinensern den Zugang dorthin zu erschweren. An anderer Stelle in seinen Ausführungen verurteilte von Burgsdorf die Unterstützung des Besatzungsregimes für die Rückkehr israelischer Siedler in evakuierte Siedlungen im nördlichen Westjordanland. Die Legalisierung der Rückkehr von Siedlern in evakuierte Außenposten im nördlichen Westjordanland widerspricht den Entscheidungen des sogenannten Obersten Gerichtshofs Israels sowie dem Völkerrecht, sagte er und behauptete, dass alle Formen von Siedlungen illegal sind. Der EU-Beamte forderte Israel überdies auf, seine Gewalttaten einzustellen, Siedlerangriffe zu verhindern und die Palästinenser vor diesen Angriffen zu schützen. Vorfälle von Sabotage und Gewalt durch Siedler gegen Palästinenser und deren Eigentum sind in den besetzten Gebieten, insbesondere im Westjordanland, an der Tagesordnung. Syrien kritisiert Frankreich wegen Hysterie gegenüber Präsident Assad. Damaskus hat Frankreich wegen seiner Forderung, den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad vor Gericht zu stellen, scharf kritisiert und es als isolierte und distanzierte Hysterie bezeichnet. Das syrische Außenministerium führte am Dienstag die Verbesserung des internationalen Ansehens des arabischen Landes als Beweis für die Missbilligung des Wunsches Frankreichs nach einem Prozess gegen Assad an. Auf die Frage in einem Fernsehinterview am Dienstag, ob sie wolle, dass der syrische Führer vor Gericht gestellt werde, antwortete die französische Außenministerin Catherine Colonna, die Antwort lautet ja. Das syrische Außenministerium reagierte am Mittwoch in einer Erklärung auf die Äußerungen der französischen Spitzendiplomatin. Wir haben in letzter Zeit die Hysterie und die isolierten und distanzierten Positionen der französischen Diplomatie verfolgt, die nach den historischen Entscheidungen des arabischen Gipfels im Königreich Saudi-Arabien in Bezug auf Syrien ihren Verstand verloren hat, heißt es in der Erklärung. Die rückständige französische Diplomatie muss ihre Positionen revidieren, fügte das Ministerium hinzu und warf Frankreich außerdem vor, es wolle das Erbe der Kolonialzeit wiederherstellen. Colonnas Äußerungen erfolgten trotz einer anhaltenden Welle der Annäherung zwischen vielen Ländern der Region und Syrien. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 27 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 19 Grad, Mashhad 24 Grad, Isfahan 27 Grad, Shiraz 26 Grad und Bandarabas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Sina Sarlak mit dem Titel Ey Asheran, das heißt O ihr Verliebten.
Oh, yeah. دل سوی دلدار شد یار سوی یار شد ای پاسبان بیدار شو بیدار شو بیدار شو ای پاسبان بیدار شو بیدار شو بیدار شو
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran!
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Liebe Hörerfreunde, in mehreren Teilen unserer Sendereihe über Persönlichkeiten aus der iranischen Kulturgeschichte wollen wir uns ab heute dem Khoaja Abdullah Ansari, Mystiker, Exeget und Hadith-Kenner widmen. Er war auch eine iranische Literaturgröße und hat im 11. Jahrhundert nach Christus gelebt. Ansari, genauer Abu Ismail Abdullah ibn Mansur Ansari, ist 396 nach der Hijra und dem Mondkalender auf die Welt gekommen. Das war der 4. Mai 1006 nach Christus. Es war ein Freitag und im islamischen Kalender der 2. Schaban. Sein Geburtsort Kohandis gehörte zu Tus in Nordost-Iran. Seine Mutter kam aus Balch. Ein Vorfahre von ihm ist der bekannte Prophetengefährte Abu Ayyub Khaledin Ansari gewesen, genau jener, in dessen Haus der Prophet des Islams nach seiner Auswanderung aus Mekka und bei seiner Ankunft in Medina abstieg. Viele der bekannten Leute und der Bürger von Medina hatten den Propheten bei seiner Ankunft in Mekka in ihr Haus eingeladen, aber der Prophet sagte: »Dort, wo mein Dromedar sich niederlässt, dort werde ich einkehren.« Das Dromedar des Propheten ließ beim Haus von Abu Ayyub nieder. Abu Mansur Muhammad ibn Ali Ansari, der Vater von Khoaja Abdullah und Nachfahre des Prophetengefährten Abu Ayyub Ansari, war Handwerker und Händler. Er war für seine Gottesfürchtigkeit und seine mystische Haltung bekannt. Abdullah war noch ein Kind, als sein Vater starb. Er verbrachte seine Kindheit in Armut und berichtete, dass er kaum Fleisch zu essen bekam und dass er nachts auf einer Schilfmatte mit einem Ziegelstein als Kopfkissen schlief und verschlissene Kleidung tragen musste. Mit 4 ging Abdullah in die Maktab, die damals übliche Vorschule. Er wurde mit den Überlieferungen und der Auslegung des Korans vertraut. Einer seiner Lehrmeister war Yahya ibn Ammar Shaybani. Dieser war von Shiraz nach Herat gekommen. Es war ein Gelehrter, der die Bräuche der Mystiker mit dem islamischen Recht in Übereinstimmung brachte. Seine Methode beeinflusste nachhaltig auch seinen Schüler Abdullah geistig. Es ist bekannt, dass der junge Abdullah den Gelehrten wegen seinem starken Gedächtnis auffiel. Er war seinen Gleichaltrigen hinsichtlich dem Lernstoff wie Grundlagen der Theologie, Einprägung des Korans und arabische Poesie voraus. Es heißt, dass Raja Abdullah mit 9 bereits ausgezeichnet dichtete und viele Überlieferungen im Gedächtnis hatte. Raja Abdullah gab sich große Mühe, die überlieferten Worte des Propheten aufzuschreiben. Die Lehrmeister von Khawaja Abdullah gehörten der schafiitischen Rechtsschule an, doch ihr Schüler entschied sich nach einiger Zeit für die hanbalitische Rechtsschule. 1417 nach der Hijra begab sich Abdullah im Alter von 21 Jahren zur Weiterführung seiner Studien nach Neshabur. Im 4. und 5. Jahrhundert nach der Hijra, 10. und 11. Jahrhundert nach Christus, war Khorasan das Zentrum für islamische Wissenschaften und Sufismus. Sufi-Gelehrte aus dem arabischen Irak und aus Transoxanien kamen in die Städte von Khorasan und besuchten die großen Bibliotheken, in denen es viele Bücher über Wissenschaften und Mystik gab. In Khorasan lebten bekannte Sufis wie Abu Nas Sarraj, Autor des Buches Kitab al-Lumah fil Tasawwuf, Schlagschlichter über dem Sufismus, Abu Bakr Muhammad Kalabad, Verfasser des Werkes Kitab al-Ta'aruf, Abu Abdurrahman Muhammad al-Sulami, von dem das Werk Tabaqat al-Sufiya stammt, sowie Imam Abul Qasim Qushayri, Autor des Buches Risala al-Qushayri. Jeder von diesen großen Sufi-Gelehrten hat den Schatz islamischer Mystik bereichert. Die Grundlage der Mystik-Lehrschule von Khorasan, deren wichtigstes Zentrum Neshabur war, besteht darin, die Scharia, das Religionsrecht und den mystischen Weg zu vereinen und Abweichungen und Häresie zu bekämpfen. So große Mystiker wie Abu Nas Sarraj und sein Schüler al-Sulami sowie dessen Schüler Qushayri haben zu diesem Zweck in Neshabur besondere Lehrstätten gegründet. Der Sufismus in Khorasan, der als Khorasaner Schule bekannt wurde, stützte sich auf die Weitergabe der Worte von den großen Sufi-Meistern. Khawaja Abdullah Ansari ist in dieser Schule ausgebildet worden und blieb ihren Grundlagen treu. Der Pire Herat, der Weise von Herat, wie Abdullah Ansari auch genannt worden ist, hat der Khorasaner Mystikschule einen wichtigen Dienst erwiesen, indem er die Stufen des mystischen Weges zusammenstellte und sie neu ordnete. Die Reihenfolge, die er den mystischen Stufen gab, richtete sich nicht nur nach der Art der Erleuchtung und Spiritualität, sondern auch nach der Moral und den üblichen Lebenssitten, damit jeder Sufi sowohl seine Verbindung zum normalen Leben beibehält und zugleich seinen spirituellen Weg fortsetzt und dabei das islamische Recht, die Scharia, beachtet. Aufgrund seiner Begabung konnte Khaja Abdullah Ansari in kürzester Zeit die Religions- und Literaturwissenschaften erlernen und dank seiner sehr tiefen Studien sich einen Namen als großer Gelehrter und Mystiker machen. Es versammelten sich aus den verschiedenen Gebieten kommend viele Anhänger um ihn, um in den Genuss seines Wissens zu gelangen und spirituell weiterzukommen. Khaja Abdullah Ansari hat nicht einen Augenblick seines kostbaren Lebens für Sinnloses verschwendet. Vom ersten Morgenlicht an bis nach Mitternacht widmete er sich der Koranlesung und dem Nachdenken über den Inhalt des Himmelsbuches, oder er setzte sich zu den Gelehrten und lauschte ihren Ansprachen und Mahnungen. Er berichtete selber: Jeden Morgen bestieg ich in der Früh das Hausdach, um im Koran zu lesen, und wenn ich es beendet hatte, widmete ich mich dem Lernen. Abends schrieb ich unter dem Licht Überlieferungen nieder und hatte nicht die Zeit, Brot zu essen. Meine Mutter bereitete mir Brotbissen zu und steckte sie mir in den Mund. Während des Schreibens hat Gott, gepriesen sei er, er ist der Allerhöchste, mir ein solches Gedächtnis verliehen, dass mir alles, was meine Feder niederschrieb, in Erinnerung blieb. Khaja Abdullah begab sich 1423 nach der Hijra im Alter von 27 Jahren auf die Hadschreise nach Mekka. Unterwegs machte er in Bagdad Halt, um an der Lehrsitzung von Abu Muhammad Khala Baghdadi teilzunehmen. Auf dem Rückweg von Mekka nach Tus ging er nach Bastam und Khargan. In Khargan suchte er Abul Hasan Khargani auf, der 2 Jahre später verstarb und einer der bekannten Sufis in dieser Stadt war. Diese Begegnung übte einen großen Einfluss auf ihn aus und ließ die mystische Begeisterung, die dank seines Vaters in ihm Wurzeln geschlagen hatte, Früchte tragen. Khaja Abdullah hat auch bei anderen Sufi-Meistern seiner Zeit, wie Scheich Abu Sa'id Abul Khair, Segen empfangen. Khaja Abdullah Ansari lernte verschiedene bekannte Gelehrte und Mystiker seiner Zeit kennen und nahm in verschiedenen Städten an Lehr- und Diskussionssitzungen teil, bis er schließlich in seinen Heimatort zurückkehrte, dort blieb und selber Schüler ausbildete. Während Al-Juwainin, der Imam Al-Haramein, ein bekannter schafiitischer Rechtsgelehrter im theologischen Zentrum von Nishapur, das Religionsrecht der schafiitischen Schule und die scholastische Theologie der Ascharia lehrte, lehnte Khaja Abdullah Ansari die Scholastik ab, worüber er sogar ein Buch schrieb. Deshalb wurde ihm mehrmals eine Ermordung angedroht und er wurde sogar auf Anlass von Khaja Nizamul Mulk, dem bekannten Minister und Literat seiner Zeit, aus Nishapur verbannt. Dieser Minister der Seldschuken achtete zwar die Gottesfürchtigkeit und das Wissen von Abdullah Ansari, dem Weisen von Herat, und bewahrte ihn vor dem Übergriff von seinen Feinden, aber er konnte nicht zulassen, dass in Nishapur wegen seiner Anwesenheit das Feuer der Zwietracht ausbricht.
Thank you.
Khaja Abdullah, der auch den Titel Scheichul Islam erhielt, verlor gegen Lebensende sein Augenlicht und verstarb am 22. Zilhijja 481, 8. März 1089, im Alter von 85 Jahren nach islamischer Zeitrechnung. Er wurde 10 Kilometer von Herat, heutiges Afghanistan, entfernt, beigesetzt. Dort steht heute noch seine Grabstätte, zu der seine Anhänger pilgern. Wir werden beim nächsten Mal erneut von dieser historischen Persönlichkeit Irans sprechen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ashkone Kamangiri mit dem Titel Dar Qatar, auf Deutsch Im Zug.
آسمان می دود هر می دود در رو می دود کوه می دود جنگل سبز انبوه می دود آسمان می دود هر می دود در رو می دود کوه می دود جنگل سبز انبوه می‌دود دلکده می‌دود شهر می‌دود می‌دود دشت و صحرا می‌دود موج بی‌تاب دریا می‌دود خون گلرنگ رنگ‌ها آسمان می دود هر می دود دره و می دود کوه می دود جنگل سبز انبوه می دود آسمان می دود هر می دود دره و می دود کوه می دود جنگل سبز انبوه می دود رود می دود نر می دود دلکده می دود شهر
دود می دود دشت و صحرا می دود موج بیتاب دریا می دود خون گلرنگ رنگ ها می‌دود موج مهوار اما می‌دود زندگی خواب و ناخواب من چرا گوشه‌ای
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel US-Niedergang in Westasien – Ursachen und Folgen. Weiterhin guten Empfang.
Das Scheitern und der Niedergang der westlichen liberalen Ordnung sind eine Tatsache, die sich im internationalen System abspielt. Die Vereinigten Staaten von Amerika als Führer dieser Ordnung hat auch Schwäche erlitten und die Komponenten seiner wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und ideologischen Macht schwinden. Die USA sind laut verfügbaren Beweisen und Fakten sowie dem Bekenntnis ihrer politischen Persönlichkeiten und Forschungs-Thinktanks in komplexen Problemen gefangen, und die Anzeichen des Niedergangs ihrer globalen Autorität sind in verschiedenen Dimensionen sichtbar. In dieser 12-teiligen Beitragsserie möchten wir Ihnen, liebe Zuhörer, Beispiele für den Machtverlust dieser globalen Hegemonialmacht in Westasien vorstellen. Im ersten Teil haben wir Ihnen Beispiele geliefert, die zur Schwächung der Militärmacht in Westasien geführt haben. Im Folgenden werden wir das vorherige Thema fortsetzen und den Niedergang des US-Militärs diskutieren, einschließlich der Reduzierung der militärischen Präsenz und der Verpflichtungen in Form bilateraler Militärabkommen mit regionalen Verbündeten der Vereinigten Staaten und dem Scheitern der von den USA unterstützten und von Saudi-Arabien angeführten Koalition. Seit dem Kalten Krieg haben die USA sehr große Ausgaben für die Hegemonie und die Errichtung ihrer gewünschten Ordnung in der ganzen Welt, insbesondere im westasiatischen Raum, gemacht. Washington versucht stets, seine gewünschten Interessen und Sicherheit durch direkte militärische Intervention zu sichern. Der Vietnamkrieg, der Golfkrieg und der militärische Angriff auf den Irak im Jahr 1991 sowie die Angriffe auf Afghanistan und den Irak in den Jahren 2001 und 2003 zählen zu den Fällen, die im Zusammenhang mit der direkten militärischen Intervention der Vereinigten Staaten genannt werden können. Doch nach der Ära von George W. Bush und der Wahl von Barack Obama im Jahr 2008 zum Präsidenten der Vereinigten Staaten änderte sich auch die militärische Strategie des Landes von direkter Präsenz zu Offshore-Balancing. Sever Walt und John Mersheimer, zwei prominente Professoren für Politikwissenschaft in Amerika, schlugen in einem gemeinsamen, im Juli 2016 in der renommierten Zeitschrift Foreign Policy abgedruckten Artikel vor, dass die beste Strategie für Amerika in der Außenpolitik darin besteht, eine ausgleichende Strategie auf Distanz zu verfolgen. Das bedeutet, dass die USA der Vorherrschaft in der westlichen Hemisphäre oberste Priorität einräumen und unnötige Einmischung in andere Regionen der Welt vermeiden sollten. Walt und Mersheimer weisen deutlich darauf hin, dass es, wenn die USA in einen Krieg eintreten wollen, besser ist, die letzte Kraft zu sein, die in den Konflikt einziehen. Mit anderen Worten, für die USA ist es besser, Kriege zu beenden, als sie zu beginnen. Auf diese Weise tragen die lokalen Akteure die meisten Kosten und Schäden von Kriegen und die USA tragen die geringsten Kosten und Probleme. Damit stellen sie zum einen ein Gleichgewicht her und gewinnen zum zweiten auch das Bild des Retters der Nationen. Das Ergebnis der Theorie von Walt und Mersheimer ist genau das, was Barack Obama und Trump wiederholt vorgeschlagen haben, nämlich, dass anstatt die USA für die Sicherheit der westasiatischen Region zahlen, die Länder der Region dafür bezahlen sollten. Und die Vereinigten Staaten sollten das Ganze nur managen. Donald Trump hatte im Wahlkampf ausdrücklich gefordert, dass die arabischen Verbündeten der USA die Verantwortung für die Sicherheit der Region übernehmen und alle Kosten tragen sollten. Nach Ansicht von Trump werden die USA von ihren Freunden und Feinden gleichermaßen als Geisel gehalten und die Verbündeten missbrauchen diese Großzügigkeit und bekommen Freifahrt. Laut Trump ist es nun an Amerika, sich zurückzulehnen und den Rest der Welt bezahlen zu lassen. Nach Trump hat Joe Biden damit begonnen, die Reduzierung und Verlegung des US-Militärs in Westasien zu vollziehen. Der Schritt begann, als der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am 2. Januar 2021 mit Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman telefonierte, wobei es um die Reduzierung der militärischen Verpflichtungen der USA in einigen Ländern im westasiatischen Raum ging. Die Reduzierung der US-Militärpräsenz in der Region kann als Beginn der Reduzierung der Hegemonie dieses Landes in der westasiatischen Region angesehen werden. Folgend werden wir erklären, wie die militärischen Interventionen der US-Armee in der Region und das Versagen dieses Landes und seiner Verbündeten die Glaubwürdigkeit der USA in der Welt geschädigt und die öffentliche Meinung auf Kriegsverbrechen und Korruption Washingtons in Westasien aufmerksam gemacht haben. Sieben Jahre sind seit Beginn des Angriffskrieges der von Saudi-Arabien angeführten Koalition arabischer Länder gegen den Jemen vergangen. Dieser Krieg, der unzählige zivile Opfer forderte und Millionen Menschen aufgrund der Belagerung, Hungersnot und Krankheiten aussetzte, dauerte ohne Unterbrechung bis zum Waffenstillstand im März 2022. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hoffte, dass mit Riads Eingreifen in den Jemen-Konflikt die Ansarullah-Bewegung schnell aus dem Machtgleichgewicht im Jemen verschwinden würde. Nachdem die Ansarullah-Bewegung an die Macht gekommen war und den von Saudi-Arabien unterstützten Präsidenten Mansour Hadi von der Macht verjagte, bildete dieses Land mit der US-Unterstützung eine arabische Kriegskoalition. Es wurde jedoch schnell klar, dass das jemenitische Volk und die Ansarullah-Volksbewegung seit Beginn des Konflikts am 26. März 2015 kontinuierlich Widerstand leisteten und in diesem Krieg den Sieg errangten. Nach 6 Jahren mit der Annahme des Waffenstillstands und der Absetzung von Abd Rabbuh Mansur Hadi sowie der Bildung des Präsidialrats im Jemen wurde klar, dass Saudi-Arabien das Scheitern seiner Politik im Jemen offiziell akzeptieren muss. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen wurden in diesem Krieg mehr als 230.000 Menschen getötet und weitere Millionen litten an Hunger und Krankheiten oder wurden aus ihren Häusern und Städten vertrieben. Als einer der Hauptunterstützer Saudi-Arabiens beim Angriff auf den Jemen versuchten die USA derzeit, ihre Unterstützung für Saudi-Arabien zu reduzieren, da dieser Krieg Menschenrechtsparolen Washingtons entehrt. US-Präsident Joe Biden schilderte in einer Mitteilung die Politik seiner Regierung zum Jemenkrieg, dass er beabsichtige, diesen Krieg zu beenden. Aber gleichzeitig behauptete er, Saudi-Arabien, das Angriffen der vom Iran unterstützten Kräfte an Ansarullah-Kräfte ausgesetzt ist, zu helfen, um seine territoriale Integrität zu verteidigen. Biden bezeichnete den Krieg im Jemen als strategische Katastrophe und behauptete, dass er die US-Unterstützung für Offensivoperationen, saudi-amerikanische Koalition im Jemen einschließlich Waffenverkäufen beenden wird. Die von Saudi-Arabien angeführte Koalition begann ihre unmenschlichen Angriffe gegen das unterdrückte Volk im Jemen am 26. März 2015, als Joe Biden Vizepräsident der Vereinigten Staaten Barack Obama war. Hier stellt sich nun die Frage, warum sich Joe Biden 2015, als er Vizepräsident der USA war, nicht gegen den Angriff Saudi-Arabiens auf jemenitische Zivilisten wehrte und erst nach seiner Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten unter dem Vorwand humanitärer Unterstützung angab, keine Waffen mehr an Saudi-Arabien zu verkaufen. Es ist klar, dass die USA nicht mehr in der Lage sind, in die Länder des westasiatischen Raums direkt militärisch zu intervenieren, und dass sie deshalb eine Übergabe der Verantwortung an die Länder dieser Region anstreben.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.